Also ich fange nochmal an, weil es mir wichtig war, euch zu sagen, wie schön ich es finde, dass wir zusammenkommen miteinander und zusammen singen. Dass wir miteinander quatschen, dass wir essen miteinander, alles so, das, was wir so gemeinhin hier in der Gemeinde so treiben. Was wir auch manchmal machen, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, und das mache ich auch gerne und darüber möchte ich mit euch heute sprechen, das ist zu diskutieren, zu streiten, herauszufinden, zu überlegen, was ist richtig und was ist falsch. Eine Meinung über Glauben, eine Meinung über Gott zu finden, herauszufinden, was ich glauben soll. Dafür machen wir ja unter anderem auch die Visionstage. Heute Nachmittag ist wieder mal die Zeit, wo wir uns hier treffen. Und für alle die, die es noch nicht wussten und die die Zeit noch nicht eingeplant haben, könnt ihr noch ein paar Minuten überlegen, ein bisschen Zeit habt, dann noch vielleicht heute spontan dabei zu sein. Ansonsten dann halt beim nächsten Mal. Aber da nehmen wir uns seit einigen Monaten die Zeit, hier in der Gemeinde herauszufinden, was wir glauben sollen. Was wir denken sollen über Gott und wie er so in unser Leben eingreift, in unser tägliches Leben. Und wir haben uns eine Frage gestellt, ich zeige euch die nochmal, die meisten von euch werden sie kennen. Und ich möchte sie gerne mit euch nochmal durchlesen, diese Frage. Das ist von Dallas Willard, jemanden, der viele Pastoren beeinflusst hat, weltweit, ein ganz berühmter Christ, der ganz kluge Sachen gesagt hat und sich sehr Gedanken gemacht hat über das Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken Gottes in unserem Leben. Der sagt, wofür lebe ich? Kann ich sagen, ich lebe für die eine Sache und nur dafür, dass ich Christus ähnlicher werde, seinen Willen tue und unter seinen Nachfolgern lebe und ihnen und ihm in dieser Welt diene. Mein Leben soll andere im Namen Gottes segnen. Und dann saßen wir so, mehrere Treffen, und haben uns gefragt, ist das so? Kann ich das sagen? Die Frage, die sich dem ja automatisch anschließt, ist, will ich das überhaupt sagen? Und wenn es da in dir zwei Antworten gibt, also mehr als eine Antwort, dann ist die Frage, darf ich, muss ich und so weiter. Wofür lebe ich? Für die eine Sache? Ist auch ein bisschen viel verlangt, oder? Geht ja ziemlich weit. Ich will heute gar nicht so weit inhaltlich, also keine Sorge, darauf eingehen. Weil das schafft eine Predigt nicht. Ich kann keine Antwort auf diese Frage geben. Ich kann sie euch nicht mal für mich beantworten. Außer, dass ich sage, maximal, dass ich Nein sagen könnte. Und das habe ich auch im letzten Visionstag gemacht. In diesem Visionstag bin ich gerade beim letzten ziemlich oft angesprochen worden. Was ist denn deine Meinung dazu, Henrik? Wie soll man das denn sehen? Wie siehst du das denn? Ich konnte nichts sagen. Mir fiel schwer, eine Antwort zu finden. Wie gehe ich denn um mit den Dingen, die Gott sagt und die Gott von mir erwartet, wo Gott vielleicht auch mal Sachen sagt, die mich provozieren? Wie und woher hole ich mir Antwort? In den letzten Wochen habe ich daran gearbeitet. Ich habe versucht, für mich irgendwo so was zu finden, wo ich sagen kann, okay, das gibt mir Antwort. Was mir seit Ewigkeiten immer sehr geholfen hat, ist mich zu orientieren an besonderen Persönlichkeiten. Da gab es eine ganze Menge in meinem Leben. Ich streite ja ganz gern auch mit Leuten darüber, muss man Vorbilder haben? Ich bin ein Typ, der sagt, ich finde Vorbilder klasse. Ich hatte mein Leben lang Vorbilder, ich habe heute noch welche, an denen ich mich orientiere. Und ich rede nicht nur so heilig daher, das sind nicht alles Christen. Ich finde so manchen Fußballer toll. von dem ich dann weiß, der ist kein Christ, leider. Und dann gibt es die, die dann sogar auch noch Christen sind und dann sind es erst recht Vorbilder für mich, ja. Ich hatte schon immer Vorbilder. Einer, der für mich kein Vorbild war, aber zu dem ich irgendwie trotzdem aufgeschaut habe, war zum Beispiel Steve Jobs. Das ist der mit den Äpfeln und so und den Computern. Dann habe ich neulich einen Film über den gesehen und dachte, Mann, was ist das ein mieser Typ gewesen. Das war einer, dem sind die Leute hinterhergelaufen, seine Mitarbeiter, die Freunde, wenn man das überhaupt Freunde nennen konnte, weil die Freundschaft ging immer nur von deren Seite aus, weniger von ihm. Der hat sie behandelt wie der letzte Dreck und trotzdem sind sie bei ihm geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, Visionen zu entwickeln, wenn der für Gott leben würde, was könnte der mitreißen? Die Tage, diese Woche, las ich etwas, was er ganz am Schluss gesagt hat und geschrieben hat, über sein Leben, über das, wie er die Dinge sieht. Und das ist, ich finde es schade, dass das nicht kommuniziert wird, in dem ganz klar wird, dass er an Gott glaubt und sein Leben geändert. Leider ist am Schluss. Aber vielleicht wirkt das nach. Ich hatte immer Vorbilder und sowas ist für mich vorbildlich. So ein Typ, der sich dann traut, einzugestehen, dass alles, was er aufgebaut hat, nichts ist. Für das, was Gott für uns eigentlich will, für unser Leben. Und trotzdem war es bei mir immer so, dass ich dann gemerkt habe, naja, aber selbst die können einem nicht auf alles eine Antwort geben. Ich hatte einen Lehrer bei mir in der Schule, der hatte echt auf alles eine Antwort, gerade auf die Fragen, die wir so als Jugendliche hatten, zu dem ich mal hingegangen habe, gesagt, hör mal, wie sieht das aus? Du bist auch mal so schick angezogen. Ja, hast so tolle Sachen an und hier einen schicken Kulli hier drin. Darf man das? Darf man hier so leben, wenn in Afrika die Menschen verhungern? War in den 80er Jahren, da war gerade Äthiopien ein Riesenthema. Darf es uns hier so gut gehen? Und er sagte, bleib ruhig. Ja, darfst du? Und er brachte das Beispiel, dass die Soldaten am Kreuz um Jesu Gewand gewürfelt haben und nahmen das dann als Beleg, und das darf man auch, dass Jesus wohl ein teures Gewand anhatte. Er hatte gute Klamotten an, selbst Jesus. Was Besonderes. Man hat zumindest drum gewürfelt. Und es gibt einem dann vielleicht Orientierung und dann landen wir am Ende vielleicht bei Jesus. Und dann sagen die einen, ja, guck mal, Jesus hat das gesagt. Jesus sagte, so ist es. Und sei mal so. Und dann findest du einen Text, wo er genau das Gegenteil sagt. Und Christen behaupten ja so gerne, es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Das ist ein dummer Quatsch. Also für mich hört sich so manches wie ein Widerspruch an. Aus heiliger Sicht vielleicht, wenn ich dem irgendwas drüber setze, aber aus menschlicher Sicht. Am Montag saß ich mit Susi und Ellen zusammen und wir haben über Bibeltexte gesprochen und wir haben gemerkt, wie man Dinge unterschiedlich sehen kann. Und das ist anscheinend ganz normal. Und wenn Jesus gleichzeitig sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und andererseits alles revolutioniert und fast alles über den Haufen, dann fällt mir das schwer, damit umzugehen. Und wenn, dann nehmen wir ja ganz oft, ganz gern Paulus zur Hand. Einen der Lehrer in der Bibel. Eigentlich der Lehrer in der Bibel. Der, der uns sagt, so sollt ihr glauben, ihr, die ihr Jesus Christus kennengelernt habt. Das soll euer Glaube sein. Und dann ist mir diese Woche etwas begegnet, als ich es las, ein seiner berühmtesten Verse, einer seiner berühmtesten Dinge, die er aufgeschrieben hat. Ihr kennt das alle, komme ich aber später drauf. Aber in diesem Text spricht er von Engelszungen. Er sagte, ich kann mit Engelszungen reden. Und dann habe ich das recherchiert, was das ist. Und ich habe tatsächlich festgestellt, es gibt 7. 7 wissenschaftlich-theologische Lehrmeinungen darüber, was es bedeutet, mit Engelszungen zu reden. Was Paulus hier in diesem einen Text meinen könnte. 7 theologisch-wissenschaftliche Lehrmeinungen. Und glaub mir, diese Theologen und Wissenschaftler, die streiten seit Jahrhunderten. Das sind nicht 7 Lehrmeinungen, die sich ähnlich sind, sondern sie streiten und sagen, ich habe recht. So wie ich es sehe, das meint mit Engelszungen reden. Weißt du, was es heißt? Glaubst du zu wissen, was es heißt? Und dann las ich weiter diesen Text. Und am Ende des Textes, das ist das hohe Lied der Liebe, in jeder zweitklassigen Hochzeitsansprache kommt das vor. Ich finde, das hat da gar nichts zu suchen. Da sagt Paulus am Ende, denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur noch ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Der Paulus, der es wissen müsste, dem Jesus persönlich begegnet ist, also aus dem Himmel zurück, ne? Also nicht so wie den Jüngern, wo man auch sagen kann, okay, dann ist er, der hatte eine göttliche Begegnung und der weiß es nicht. Der sagt, es ist alles bruchstückhaft, was wir wissen. Wir diskutieren so oft und meinen zu wissen, wie es geht. Und dann sagt er, einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werden wir alles klar kennen. So deutlich. Aber was immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Könnte es wirklich das sein, was Jesus uns sagen will? Was immer bleibt, worauf es immer ankommt, was das Wichtigste ist, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber ist da nicht so viel mehr, über das wir uns so vortrefflich streiten können? Und ist das denn nicht so ein bisschen einfach? Wir kuscheln immer ein bisschen zusammen, es ist immer nett miteinander. Wir haben uns lieb und dann ist alles gut. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es geht um viel mehr. Ich habe neulich von einem Psychologen etwas gelesen und der sagte, wir bräuchten viel mehr Desillusion. Wir bräuchten viel mehr desillusionierte Menschen. Stell dir das mal vor, du wärst komplett desillusioniert. Ist es wirklich das, was du willst? Komplett desillusioniert zu sein? Ist es wirklich das, was du willst? Wir wünschen uns doch immer Leute, die wissen, wo es hingeht. Wir wünschen uns doch Leute, bei denen klar ist, die uns vorangehen und die uns genau sagen, was abgeht. Jemand, der all das, was er bisher geglaubt hat, über Bord wirft, an so jemanden orientieren? Viel wichtiger wären uns doch Leute, die wir fragen können, ja, was ist denn deine Meinung dazu, die uns dann auch klar ihre Meinung sagen können. Jemand, der da sitzt und sagt, ich weiß es nicht. Passt uns sowas? Kommen wir mit sowas gut klar? Gibt uns das denn Halt? Wir suchen doch nach Halt hier im Glauben. Wir kommen doch extra hierher, damit uns irgendwer und irgendwas sagt, was jetzt richtig und was falsch ist. Wir kommen doch hierher, weil wir Suchende sind. Sollten wir desillusioniert werden? Wenn Jesus in diese Welt kommt und uns sagt, ich bin gekommen, um die Worte des Propheten, der Propheten zu erfüllen und nicht um sie aufzulösen. In der Bergpredigt, wo er später alles auf den Kopf stellt danach. Alles, was die Menschen je vorher geglaubt haben. Dann sage ich euch, dann war das für die Menschen desillusionierend. Die dachten, die wüssten, wie es geht. Die dachten ganz genau, was man tun muss, um in das Reich Gottes zu kommen. Die Pharisäer und die Menschen zu der Zeit hatten ein klares Bild, wie das so zu funktionieren hat mit Gott, wie das so abläuft. Und wenn ich in Kirchen reingucke und auch in unsere Kirche, auch in unsere Gemeinde, überall, wo ich reingucke, überall sind Leute, die glauben, sie wüssten, wie es geht. Überall. Egal, mit wem ich zusammensitze, alle wollen mir irgendwie immer erklären, dass sie wüssten, wie es geht. Dass sie genau wüssten, was passieren sollte. Und ich glaube, genau so waren die Pharisäer drauf. Und Jesus fängt an zu reden, zu sprechen. Und er benutzt eine Formel, eine Floskel, die damals häufig benutzt wurde. Er sagte nämlich in diesen Texten, aus dem Gesetz, aus dem Buch Mose, wisst ihr, dass es so und so ist. Allein wenn er schon so anfängt, aus dem Gesetz wisst ihr. Ich bin mir sicher, dass seine Zuhörer, die Pharisäer, schon so in den Startlöchern standen und so sagte, ja genau, los Jesus, und jetzt sag denen mal, was im Gesetz steht. Und jetzt sag denen mal, was abgeht. Dass du weißt, was wir zu tun und zu lassen haben. Dass sie damit rechneten, dass jetzt ein Schwall von Klarheiten kommt. Und den Menschen mal so richtig den Kopf wäscht. Und dann sagt er so Sachen wie, ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Und ich finde das so schön, dass das hier genau so steht. Wer seinen Bruder zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der ist vom obersten Gericht schon verurteilt. Und haken wir das mal schnell ab. Also alle, die sich schon mal 2 Minuten mit Jesus beschäftigt haben, die wissen, okay, Verurteilung ist gar kein Ding bei Jesus. Jesus ging es nie um Verurteilen, sondern es geht ihm immer nur um Erlösen. Ja, was will er denn dann jetzt? Macht er jetzt alles schärfer, als es eh schon war? Und wir haben uns alle oder die meisten von uns schon damit beschäftigt und wir wissen irgendwie, wie wir das hinbiegen für unser Leben, dass wir eben doch, naja, nicht so verurteilt werden, weil und Jesus ja Liebe und all der ganze Kram. Ich möchte mit euch nicht neu diskutieren und das sage ich hier ganz oft in Predigten. Ich möchte mit euch niemals darüber neu diskutieren, ob Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und ich möchte nie mit irgendjemandem darüber diskutieren, ob er nur für die Sünden, die du schon getan hast, gestorben ist. Oder für die du irgendwann tust, sondern ich glaube, dass Jesus für jede Sünde gestorben ist. Vielleicht auch für die du gerade im Kopf hast. Darüber möchte ich mit dir gar nicht diskutieren. Aber über alles andere möchte ich mit dir diskutieren. Über alles andere. Weil Jesus macht hier nichts anderes. Jesus kommt hier nicht mit einer klugen Lehrmeinung, die wir hernehmen könnten, auseinanderzizieren und sagen, ja, so ist jetzt der neue Gesetzestext. An den können wir uns halten und den müssen wir nur lesen und den können wir auf jeden Einzelnen anwenden. Jesus macht hier ganz was anderes. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen, was er tut. Jesus desillusioniert jeden. Jeden, der ihm begegnet. Er fragt dich, er fragt die Leute, jeden von uns fragt Jesus immer wieder neu, bist du bereit, all das, was du glaubst zu wissen, all das, was du bis hierher mit dir geschleppt hast an Weisheiten über mich, über Glauben, über Gott, bist du bereit, alles über Bord zu werfen? Wenn ich das so sage, dann meine ich jetzt nicht das, was dein Nachbar glaubt. Ich meine nicht den, der neben dir sitzt und vor allem Jesus meint das nicht. Jesus meint nicht den Glauben, den der hat, der neben dir sitzt. Jesus fragt dich nach deinem Glauben. Bist du bereit, alles, was du geglaubt hast, über Bord zu werfen? Und neu nachzudenken. Dich zu fragen, wer Jesus ist und was er von dir will. Wärst du bereit? Die Bibel nennt zwei Reaktionen der Menschen auf seine Worte. Die einen, die nichts damit anfangen konnten. Die sagten, was sagt dieser Mann da, was maßt er sich an? Weil es doch so schön ist, an Dingen festzuhalten. Weil es doch so schön ist, zu wissen, ein Geländer zu haben, an dem man langgehen kann. Da halte ich mich doch lieber daran fest. Jesus ist ein Provokateur. Er will dich provozieren. Er will dich herausfordern mit allem, was er sagt. Und er will, dass du das, was du bis jetzt geglaubt hast, was du eben noch dachtest, dass es richtig ist, dass du es übers Bord wirfst und bereit bist, ihm zuzuhören. Hinzuhören, was er dir zu sagen hat. Und neu zu denken. Wenn du mich jetzt fragst, ja, aber was ist denn das Neue? Dann werde ich dir sagen, ich weiß es nicht. Aber wenn du mich fragst, was soll ich tun? Dann habe ich eine Antwort. Dann sage ich dir, ändere dein Leben. Mach endlich Schluss mit dem, was dich hier auf dieser Welt hält. Und fang alles neu an. Alles. Fang nochmal ganz von vorne an. Sei bereit, nochmal ganz neu zu denken. Neue Wege zu gehen. Dann ist Jesus an deiner Seite. Gott ist so viel größer, als wir es uns vorstellen. Das ist so viel mehr. Da glauben die einen, Gott wäre nur Lehre. Also Lehre im Sinne von Lehren. von erzählen, wie es richtig geht. Und sie sprechen nur deinen Verstand an. Sie wollen alles über deinen Kopf regeln. Und dann gibt es die, die sprechen immer nur von Jesus und sie wollen dein Herz erreichen und das tut manchmal auch so gut. Und dann sind die, die sprechen vom Geist und sie wollen dein Gefühl ansprechen. Und auch das ist richtig und wenn man es überbetont, falsch. Gott ist dreieinig. Gott ist Vater, Sohn und Heiligen Geist und jederzeit gegenwärtig. Und ich wünsche dir, dass du bereit bist, das zu entdecken. Ich wünsche dir, dass du bereit bist, dich von Jesus herausfordern zu lassen. Glaub mir, es ist besser, an Jesus festzuhalten, als an irgendeiner Lehrmeinung. Glaub mir, es ist besser, Gott anzunehmen, ihm zuzuhören und dich provozieren zu lassen. Wir haben das vorhin gesungen und ich möchte das mit euch jetzt nochmal singen. Dass wir einen dreieinigen Gott haben, dass er uns beschützt und bei uns ist und dass wir es wirklich glauben. I believe, haben wir gesungen. Und vorher möchte ich mit dir beten. Ich möchte für dich persönlich beten, dass du bereit bist, neu anzufangen, die Dinge hinter dir zu lassen und ganz 100% alles neu zu machen und alles zuzulassen, was Gott mit dir vorhat. Und ich bitte dich dazu aufzustehen. Mächtiger Gott, wir schneiden gar nichts. Wir stehen vor dir und sind blind und dumm. Und manchmal schickst du uns einen Sonnenstrahl. Dann wird manches so ein bisschen heller. Und wir haben den Eindruck, was zu sehen. Großer Gott, schenk uns den Glauben und die Liebe und die Hoffnung ins Herz, jedem Einzelnen hier im Raum. Und den Mut, sich von dir herausfordern zu lassen, großer Gott. Hab Dank, dass du uns das so gesagt hast. Hab Dank, Herr, dass du hier auf dieser Erde warst und dass du weiter unter uns bist mit deinem Geist und uns führen und leiten willst. Schenk uns den Mut, neu anzufangen. Schenk uns den Mut, die Dinge, an denen wir uns festgehalten haben und die möglicherweise so richtig sind, schenk uns trotzdem den Mut, sie loszulassen und es wieder neu mit dir zu starten und neu mit dir anzufangen. Schenk uns den Mut, alles zu lassen, was uns festhält. Uns von dir herausfordern zu lassen, Kraft geben zu lassen für das, was du mit uns vorhast. Hab Dank für deine Erlösung. Wir glauben daran, dass du ein dreieiniger Gott bist, dass du für uns gestorben bist und wir glauben daran, dass du auferstanden bist, dass du zum Himmel gefahren bist und dass du trotzdem weiter hier unter uns bist, großer Gott. Ja, das glauben wir. Aber wir wollen auch glauben, dass du unser Leben verändern kannst. Dass du alles neu machen kannst. Dass morgen anders aussieht als heute und gestern. Amen.